Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
Hallo und herzlich willkommen zur 97. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing, hier auf der Termfrequenz, aber auch bei Spotify, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Heute machen wir wieder den großen Affiliate-Jahresrückblick 2021, wie bereits schon die letzten Jahre. Und hierzu habe ich mir wieder einen Gast in die Sendung geholt, nämlich den Ingo Kamps von Axel Springer Teaser Ads. Ich denke mal, die meisten von euch kennen den Ingo. Und er war ja auch letztes Jahr schon dabei beim großen Affiliate-Jahresrückblick 2020. Und ja, dieses Jahr wollen wir nochmal das Jahr Revue passieren lassen. Jetzt im Dezember, es ist wirklich sehr viel passiert die letzten 12 Monate. Jetzt nicht nur wegen der Corona-Pandemie, sondern auch im Affiliate-Marketing hat sich viel bewegt. Und hierzu wollen wir einfach mal chronologisch das Jahr durchgehen. Und ja, wünsche euch deswegen jetzt viel Spaß mit unserem großen Jahresrückblick. So, wir kommen jetzt wieder zum traditionellen Jahresrückblick 2021, wie wir ihn ja schon seit mehreren Jahren machen. Und auch die letzten Jahre dabei war immer Ingo Kamps. Hallo Ingo.
Hallo Markus, freue mich wieder dabei zu sein.
Ja, ich glaube, wir brauchen Ingo nicht groß vorstellen. Ich glaube, die meisten in der Branche kennen ihn. Wer ihn nicht kennt, ich werde auch nochmal sein LinkedIn-Profil in den Shownotes verlinken. Aber Ingo, herzlichen Glückwunsch. Du wurdest letzte Woche zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Affiliate Marketing im Bundesverband Digitale Wirtschaft gewählt. Glückwunsch dazu.
Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Halte es auch für wichtig, dass es eine Publisher-Vertretung im Vorstand des BVDW gibt. Und daher bin ich sehr glücklich, dass die Teilnehmer mir ihr Vertrauen geschenkt haben.
Du weißt ja, in solchen politischen Posten kommt immer viel Arbeit auf einen zu.
Das ist richtig. Ich werde gleich heute Nachmittag noch mal einen ganz wichtigen Call dazu haben. Schauen wir mal. Also der André Köckler hat schon mit mehreren Stunden Arbeit die Woche gedroht.
Sehr gut, sehr gut. Ja, es gibt ja auch viel zu tun, wie wir es dann gleich im Laufe des Jahresrückblicks hören werden. Und von dem her sind wir da für jeden dankbar, der sich da ehrenamtlich im BVDW auf jeden Fall engagiert.
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Es stehen so viele gerade politische Sachen im Tracking-Bereich, im Targeting-Bereich, so viele Herausforderungen an, dass es wichtig ist, dass es eine Interessensvertretung gibt, die dann auch nach draußen gehört wird.
Gut, dann würde ich sagen, wir bereiten das Jahr 2021 wieder chronologisch vor und schauen uns an, was denn dieses Jahr alles so passiert ist, um einfach auch mal zu sehen, dass dieses Jahr wieder extrem viel passiert ist und wir uns ja mittlerweile auch im zweiten Jahr der Pandemie schon befinden. Und ich kann mich noch daran erinnern, als wir im letzten Jahr im Dezember den Jahresrückblick 2020 aufgezeichnet haben, da sind wir beide nicht davon ausgegangen, dass es noch so lange geht. Und ja, jetzt schauen wir halt zurück auf das zweite Jahr Corona und hätten uns das, glaube ich, beide auch anders vorgestellt, oder?
Ja, absolut. Also ich hatte unter keinen Umständen damit gerechnet, dass wir nochmal einen Winter erleben, der ja ein Stück weit sogar schwieriger noch ist als der letzte, obwohl der Impfstoff bereitsteht. Noch vor 2 Monaten hätte ich mir das nicht träumen lassen, dass wir jetzt an diesem Punkt sind. Aber am Ende nützt es halt nichts. Wir müssen da durch. Ich hoffe, es ist der letzte Winter und dass es dann tatsächlich aufwärts geht ab Frühling und wir irgendwann diese Pandemie auch mal hinter uns lassen können.
Ja, dann schauen wir mal, was wir dann nächstes Jahr im Jahresrückblick 2022, im Dezember 2022 dann besprechen. Und ja, hoffen wir mal, dass wir dann nicht über Corona sprechen, sondern über die tolle Weiterentwicklung des Affiliate-Marktes. Und dementsprechend würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Januar 2021, das Jahr hat eigentlich begonnen, wie das Jahr 2020 auch aufgehört hat, nämlich mit einer weiteren Konsolidierung der Affiliate-Branche, die Global Savings Group, zu der ja unter anderem Couponation gehört und die ja auch viele White-Label-Gutscheinseiten mit Verlagshäusern betreiben, hat Schub übernommen, einer der größten Cashback-Plattformen mit über 2000 Händlern. War für mich auf jeden Fall sehr überraschend, weil ich Schub eigentlich als sehr große, wachstumsstarke Marke wahrgenommen habe. Und ja, dass diese dann von der Global Savings Group, die natürlich auch global aufgestellt wird, aber übernommen wird und da zu einem neuen Player zusammenwächst, war für mich auf jeden Fall überraschend.
Ja, gerechnet hätte ich damit auch nicht. Aber ich glaube, wir sehen das noch an ein paar Stellen, dass Konsolidierung auch in der Affiliate-Branche ein Teil ist oder ein wichtiger Teil ist, um auch eben eine Macht auf Seiten der Publisher zu erzeugen, die gegenüber Advertisern verstärkt auftreten können. Von daher macht das Sinn, aber überrascht hat mich diese Übernahme auch.
Genau, also du hast es schon gesagt, dass die Konsolidierung wird uns das komplette Jahr 2021 noch begleiten, wie wir es dann gleich hören werden. Weil auch im Januar hat dann das Private Equity Unternehmen Waterland die Mehrheit am Meta-Netzwerk YieldKit übernommen und planen da mit einer Buy-and-Build-Strategie zum Marktführer zu werden im Bereich Affiliate und Content-Commerce. Und YieldKit ist auch kein kleines Unternehmen. Die machen 33 Millionen Euro Umsatz in 2020 und haben ein Wachstum von 30%. Und das werden wir auch jetzt heute noch hören, dass das uns auch das ganze Jahr begleitet hat, dass Waterland Equity da mehrere Unternehmen ja übernommen hat und da wirklich was Großes aufbauen werden. Kanntest du Waterland vorher schon?
Nein, ist mir tatsächlich vorher kein Begriff gewesen. Ist also jetzt zum ersten Mal da in Erscheinung getreten für mich. Aber wie ich schon sagte, Konsolidierungen machen Sinn und gerade so profitable Unternehmen wie solche Publisher sind natürlich auch attraktive Übernahmeziele.
Ja, genau, aber da werden wir später auch nochmal auf das Thema zu sprechen kommen. Auch im Januar dieses Jahres haben wir den großen Affiliate Trend Report 2021 veröffentlicht, der immer so als objektiver Indikator gilt, wie sich denn die Affiliate-Branche entwickeln könnte, beziehungsweise auch auf Feedback der Umfrageergebnisse. Wir machen hierzu ja immer eine Umfrage und da haben über 1000 Affiliates, Merchants, Agenturen und Netzwerke, Technologien teilgenommen. Und ja, wie haben denn die Ergebnisse im Januar ausgeschaut? 72% der Affiliates rechnet mit steigenden Umsätzen für 2021 und 75% der Merchants rechnet mit steigenden Umsätzen für dieses Jahr. Und das Interessante ist, dass ja jetzt auch schon die Trendumfrage für 2022 gestartet ist. Das heißt, gerne die Bitte an euch Hörer, nehmt an der Umfrage teil. Ihr findet den Link auf affiliateblog.de. Und ich habe schon mal reingeschaut, weil die Umfrage läuft jetzt auch schon seit einer Woche und deswegen sind erste Tendenzen auch schon zu erkennen. Und das Interessante ist, eben diese Ergebnisse, 72% der Affiliates rechnen mit steigenden Umsätzen und 75% der Merchants rechnen mit steigenden Umsätzen. Und wenn man sich dann jetzt den aktuellen Stand anschaut, der sicherlich noch nicht der letzte Stand ist, aber dann stimmen diese Zahlen fast zu 100% überein mit der Frage, wie hat sich denn das Jahr 2021 rückblickend entwickelt? Und da stimmen die Zahlen fast überein. Das heißt, die Prognosen von Jahresanfang sind zumindest auf Grundlage dieser Umfrage fast zu 100% eingetroffen.
Ja, das überrascht mich nicht. Also die Pandemie war natürlich auch ein E-Commerce-Treiber, ganz klar. Und auch jetzt werden wir sicherlich sehr, sehr hohe Online-Umsätze sehen, wo das Affiliate-Marketing profitieren wird. Jetzt mit 2G im Handel und solche Dinge ist es natürlich so, dass die Frequenz in den Geschäften noch weiter abnimmt. Die Leute haben sich an Online-Bestellungen gewöhnt. Und viele werden sich auch nicht mehr entwöhnen und dementsprechend ist das auf jeden Fall ein Wachstumstreiber. Wir müssen halt sehen, wie sich die Datenschutz- und anderen rechtlichen Gegebenheiten noch auswirken könnten auf die Affiliate-Umsätze.
Ja, eine Frage im Trendreport 2021 war auch, dass Customer Journey und Cross-Device-Tracking mit zu den wichtigsten Trends in 2021 gehören. Da muss ich allerdings rückblickend sagen, dass sich da aus meiner Sicht nicht wirklich viel getan hat. Also ich sehe jetzt nicht wirklich mehr Advertiser, die jetzt ein Customer Journey Tracking einsetzen oder irgendwie ein Cross-Device Tracking nutzen, um damit irgendwie deviceübergreifend Bestellungen zuzuweisen. Hast du da irgendwie eine Entwicklung gesehen dieses Jahr?
Nein, also vor allem nicht in der Abrechnungsmethode. Also die Affiliates werden weiterhin eigentlich rein auf Last-Cookie-Wins-Prinzip vergütet. Ich kenne ein paar größere Unternehmen, die zumindest eine Multichannel-Analyse fahren, aber hat dann nichts mit der Auszahlung der Affiliate-Provisionen zu tun, sondern einfach selber zu schauen, wie sie ihr Budget über verschiedene Online-Kanäle attribuieren. Aber so hat Customer Journey Tracking oder Customer Journey Vergütung eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt und viel weniger noch Cross-Device Tracking, was ja auch nochmal deutlich komplizierter umzusetzen wäre. Und ich sehe bei Advertisern einfach bei vielen immer noch im Affiliate-Kanal, ja, das passt doch so, das ist einfach. Wir vergüten einfach den letzten Klick und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass das wirklich bei den Advertisern für 2022 auf der Agenda ist.
Ja, dann auch noch ein Trend war, dass der Trend zu hybriden Provisionsmodellen sich weiter etablieren wird und dass es vermehrt Media-Kits von Affiliates geben wird mit fixen Preisen für Sonderplatzierungen und zusätzlichen Reichweitenplatzierungen. Das hat man meines Erachtens schon ein bisschen gemerkt, dass dieser Trend zugenommen hat und dass mehr Affiliates hin zu hybriden Provisionen gehen. Das heißt, dass sie sagen, okay, für eine bestimmte Werbeplatzierung möchte ich einen Betrag X und zusätzlich noch eben die normale Affiliate-Provision. Also ich denke, das konnte man schon ein bisschen sehen dieses Jahr, dass sich das nochmal weiterentwickelt hat.
Auf jeden Fall. Also ich find's auch in Ordnung, weil es ist schwierig, wenn alle Risiken, also auch gerade Datenschutz und Tracking und so weiter, immer nur beim Affiliate abgeladen werden, der dann nur auf CPO vergütet wird und alle Risiken quasi, dass nicht mehr alles getrackt wird und so weiter, das Risiko komplett beim Affiliate landet. Natürlich konterkariert es so ein bisschen so das Versprechen des Affiliate-Marketings, also dieses, du musst nur bezahlen, wenn eine Transaktion stattgefunden hat, lieber Werbetreibender. Aber dennoch, ich sage, die Marktgegebenheiten lassen das einfach auch zu, weil es auch sehr hochwertige Publisher gibt mit sehr guten Platzierungen. MyDeals sei mal als exemplarisches Beispiel genannt und dementsprechend ist es auch völlig in Ordnung, dass sie für die Platzierung, für die wertvolle Platzierung jetzt auch schon mal dann einen Betrag haben möchten und nicht das komplette Risiko tragen, dass nur Transaktionen vergütet werden.
Dann auch im Januar hat das Affiliate-Netzwerk Avon einen neuen Managing Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz bekommen und aus meiner Sicht völlig überraschend, war Marc Hundacke, der ja mehrere Jahre Avon geleitet hat, auf einmal nicht mehr Managing Director, sondern Tim Lomborg wurde als neuer Managing Director ernannt. Also das war auf jeden Fall für mich eine Überraschung dieses Jahr.
Ja, gerechnet habe ich damit auch nicht. Anscheinend war Marc Hundacke dann doch primär da, um diese Fusion mit Affilinet zu einem Ende zu bringen, also die dann auch wirklich durchzuführen. Und
was er ja auch gut gemacht hat, meines Erachtens.
Was er auch gut gemacht hat, also da hat es zwischendurch auch durchaus mal anders ausgesehen, aber inzwischen funktioniert das wunderbar. Also spricht da niemand mehr jetzt von Affilinet und Zanox oder sowas. Also Avon hat das sehr gut hinbekommen. Und Marc Hundacke war jetzt kein typischer Affiliate-Mann, kam ja auch woanders her. Ich glaube, in seiner neuen Herausforderung ist er jetzt auch wieder eher so ein bisschen im Display-Markt oder im Mediamarkt. Also nicht Mediamarkt der Shop, aber im Media-Business, sage ich jetzt mal. Also von daher passt das schon. Ich habe nicht damit gerechnet. Aber Tim Lomborg ist natürlich auch ein ganz alter Affiliate-Hase und dementsprechend keine schlechte Wahl.
Dann kommen wir zum Februar. Eine Zeit, als wir immer noch im Lockdown waren. Und da gab es eigentlich einen großen Paukenschlag von Amazon, weil Amazon hat sein Provisionsmodell verändert am 1. Februar. Und Amazon war ja in der Vergangenheit für Affiliates deswegen immer so interessant, weil man Cross-Selling betreiben konnte. Das heißt, ein Affiliate hat einen Kunden zu Amazon vermittelt und der Kunde hat dann neben seinem gewünschten Produkt noch viele andere Produkte gekauft, die ihm dann vielleicht bei Amazon empfohlen wurden. Und gerade aufgrund dieser Funktion war halt Affiliate-Marketing bei Amazon auch immer sehr beliebt bei den Affiliates. Und Amazon hat es dann geändert am 1. Februar, nämlich dass sie unterscheiden zwischen direktem Traffic und indirektem Traffic. Und was sie damit meinen ist, wenn ein Affiliate ein Schuhprodukt bewirbt, der Kunde dann auf das Schuhprodukt kommt und dieses dann kauft oder zumindest ein ähnliches Produkt, also zum Beispiel aus dem Fashion-Bereich, dann ist das ein indirekt oder ein direkt qualifizierter Verkauf. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Affiliate einen Schuh bewirbt, dann der Kunde zu Amazon kommt und dann vielleicht irgendwas ganz anderes kauft, zum Beispiel ein Fernsehgerät, dann ist das ein indirekt qualifizierter Verkauf. Und da hat Amazon das Provisionsmodell verändert, dass für indirekt qualifizierte Verkäufe nur noch eine Provision von 1,5% bezahlt wird. Und das hat natürlich dann schon gravierende Auswirkungen, weil 1,5% natürlich extrem wenig ist, wenn man sieht, dass, sag ich mal, im normalen E-Commerce Affiliate Marketing Provisionen von 5-10% bezahlt werden. Also das war auf jeden Fall auch in vielen Blogs und Branchenseiten ein großer Aufschrei in der Affiliate-Branche, diese Provisionsänderung. Hat dich das auch gewundert oder seid ihr auch selber aktiv als Affiliate für Amazon schon mal gewesen?
Ja, schon gewesen, aber schon seit einigen Jahren nicht mehr. Nein, also aus Amazons Sicht macht es natürlich total Sinn, weil ich sage mal grundsätzlichen Traffic auf der Seite braucht man wahrscheinlich gar nicht zusätzlich. Und man möchte eben diese Empfehlungen für bestimmte Produkte dadurch auch stärken. Und lustigerweise war ja letzte Woche nach der BVDW-Sitzung gab es ja noch die Performance Friends-Veranstaltung hier vom André Kögler, die ja auch digital stattgefunden hat, sonst in Köln gewesen wäre. Und da war dann quasi der Leiter des Amazon Europe Affiliate-Programms oder der vorherige Leiter hat sich da irgendwie hin verirrt. Und da haben wir genau dieses Thema auch nochmal besprochen. Also er sagte halt, den Traffic braucht Amazon einfach nicht, also einfach irgendwelchen Affiliate-Traffic. Und es macht aus Amazons Sicht total Sinn, dass Affiliates sich jetzt die Mühe machen müssen, eben noch besser zu empfehlen, also quasi den Nutzer auch dazu zu bringen, das zu kaufen, was er dort empfohlen hat, um dann eben auch eine höhere Provision zu bekommen. Für einen Affiliate ist es natürlich sehr ärgerlich, weil das war immer eine schöne Sache. Ja, jemanden mit einer Bücherempfehlung zu Amazon, der kauft sich dann aber eine PlayStation und dann hat der Affiliate natürlich eine schöne Provision für die PlayStation bekommen. Da ist es ja schade, aber aus Amazons Sicht macht es natürlich schon Sinn.
Dann hat Avon seinen Avon Report 2021 veröffentlicht, auch mit Zahlen aus dem Jahr 2020. Und dieser Avon Report ist eigentlich mal ganz interessant, weil er Einblick gibt über die Entwicklung der Affiliate-Branche bei Avon und der Advertiser-Entwicklung der Partnerprogramme, die bei Avon sind. Und zum einen war interessant, wie sich der Mobile-Anteil nochmal verändert hat. Also mittlerweile kommen 43% der Bestellungen über Smartphones bei Avon und 5% über Tablets. Also fast 50% ist mittlerweile Mobile-Traffic. Und zu den großen Gewinnern zählen bei Avon auch CSS-Publisher, also eben Publisher, die Google Shopping-Anzeigen über Affiliate-Marketing ausspielen können. Die hatten tatsächlich in 2020 ein Wachstum von 167% der Verkäufe und 247% Umsatzwachstum. Das ist auf jeden Fall auch nochmal interessante Entwicklung, wie sich hier CSS-Publisher entwickelt haben in den letzten Jahren. Und dann auch noch eine interessante Zahl ist, wie sich Black Friday entwickelt hat. Auch hier ist es so, dass es eine Sales-Steigerung von 37% gab an Black Friday, bei den Provisionen um 43% und beim Umsatz um 14%. Und die Bereiche, die am meisten profitiert haben, waren die Kategorien Elektronik, Gesundheit und Schönheit sowie Haus und Garten, die alle auch natürlich aufgrund der Corona-Entwicklung mit zu den großen Gewinnern gehören. Und kein Geheimnis, sicherlich auch im Avon-Report, dass die Reisebranche zu den großen Verlierern 2020 gezählt hat.
Ja, das hatten wir letztes Jahr auch schon gesagt.
Genau, genau. Dann kommen wir in den März und da sicherlich auch eine Entwicklung, die auch euch als Display-Publisher sicherlich getroffen hat, nämlich Google schafft seine Werbe-Cookies ab. Also im März hat Google bekannt gegeben, dass sie in Zukunft keine personalisierte Werbung mehr in ihrem Chrome-Browser zulassen wird. Was sie damit meinen, ist, dass sie eben Third-Party-Cookies nicht mehr unterstützen werden. und als Alternative eben diesen Flock-Ansatz haben, also Kohorten-Tracking anbieten wollen, wobei sie dann mittlerweile auch wieder ein bisschen zurückgerudert sind. Aber ich denke mal, diese Ankündigung hat sicherlich bei euch auch jetzt im Display-Bereich sicherlich aufhorchen lassen, oder?
Ja, bei uns jetzt, bei uns jetzt nicht ganz so, weil wir ja nur das Axel Springer oder Media Impact Inventar bedienen, aber natürlich bei allen anderen Wettbewerbern, die alle über Google einbuchen, ist das natürlich eine sehr unschöne Nachricht gewesen. Wenn wir nochmal ganz kurz zum Trendreport da von Awin zurückgehen, was man dort ja auch sehen kann, ist das Display nicht mehr, also Display war ja immer eins der stärksten Affiliate-Modelle und das ist ja dort auch schon nicht mehr ganz so der Fall gewesen. Also von daher wird es insgesamt schwierig für Display, das ja dann oft auch mit der Post-View-Thematik, die nur auf Third-Party-Cookies beruhen kann, funktioniert. Also es wird schwierig, die Luft wird dünn auf jeden Fall.
Dann auch im März fand die Affiliate Conference in digitaler Form statt. Und da war es ja eigentlich so, dass das 10-jährige Jubiläum ja eigentlich im Oktober 2020 hätte stattfinden sollen. Und wir dann gesagt haben, ja, okay, das war natürlich dann die Corona-Hauptzeit, das erste Corona-Jahr. Wir verschieben das Ganze und dann war ja geplant, okay, dann findet das Ganze eben im Hilton am Münchner Flughafen im März 2021 nachgelagert statt. Aber auch da mussten wir dann feststellen, okay, da waren wir dann wieder im Lockdown, das geht auch nicht. Und dann haben wir uns dazu entschieden, eben die Affiliate Conference eben nicht nochmal ausfallen zu lassen, weil es gab ja viel Aufklärungsarbeit in der Branche zu leisten und man merkt ja auch, dass die Leute danach lechzen, sich auch mal wieder zu treffen, zu netzwerken und wenn nicht offline, dann zumindest online. Und dann haben wir uns dazu entschieden, die Affiliate Conference digital durchzuführen am 8. und 9. März. Es waren auch über 400 Teilnehmer an den beiden Eventtagen da, aus 18 Ländern sogar. Und war wirklich eine große Veranstaltung. Das ganze Team, was die Affiliate Conference da organisiert hat, hat sich da extra echt viel Mühe gegeben, hat vorab mit einem eigenen Technikteam da ein eigenes Studio aufgebaut. Das Ganze wurde live professionell gestreamt mit der Green Wall im Hintergrund, um wirkliches Konferenzfeeling zu vermitteln. Wir haben von vielen Teilnehmern gehört, dass es wirklich qualitativ sehr hochwertig war, was die Live-Stage anbelangt, wo wir ja auch Speaker vor Ort hatten im Studio, allerdings auch alle anderen Vorträge sehr hochwertig, war auch die Workshops am zweiten Tag. Und das Team hat sogar vorab an jeden Teilnehmer oder Teilnehmerin ein Paket zugeschickt mit einem gedruckten Programmheft. Also aus meiner Sicht war das wirklich eines der Highlights in 2021, die Affiliate Conference digital durchzuführen. Ich weiß nicht, wie hast du die Veranstaltung empfunden?
Also stimme ich dir absolut zu und ich hatte ja auch noch das Glück, sage ich, als einer der ganz wenigen vor Ort sein zu dürfen. Ist natürlich total schade, dass jetzt quasi man dann trotzdem mehr oder weniger alleine ist. Also der Daniel Enders war noch da mit seinem ganz tollen Vortrag zum Thema Gutscheineffizienz und der Keynote-Speaker. Es war definitiv ein Highlight des Jahres, weil es überhaupt etwas stattgefunden hat. Das war mit der Technologie und der Stage war ganz, ganz großartig gemacht. Ich hätte es sicherlich auch von zu Hause genossen, aber fand es trotzdem schön, auch vor Ort sein zu können.
Faszinierend finde ich ja, dass das, wenn man so den Jahresrückblick betrachtet, im März diesen Jahres war, eigentlich noch gar nicht so lang her, aber gefühlt kommt mir es doch vor wie eine Ewigkeit. Also gefühlt kommt mir vor, wenn das schon Jahre her wäre mit der Affiliate Conference Digital, aber eigentlich war es erst im März. Also es ist irgendwie faszinierend, wie schnell das Jahr dann doch wieder vergangen ist, aber andererseits dann doch so viel passiert ist, dass manche Dinge eigentlich auch schon wieder so weit weg erscheinen.
Das ist so. Also auch unsere Malta-Reise, unsere Expertenreise dieses Jahr ist auch schon wieder über ein halbes Jahr her. Das Jahr ist enorm schnell vergangen. Also entweder hat die Pandemie die Zeit nochmal beschleunigt oder die Jahre vergehen automatisch schneller. Das ist schwierig zu sagen, aber es ist auch Wahnsinn, dass der Start der Pandemie jetzt auch schon so fast 2 Jahre her ist. Das ist schon alles unglaublich. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir Veranstaltungen haben, dass wir Networking weiter betreiben. Und da finde ich es klasse von euch, dass ihr dann eine Plattform bietet, die es zumindest digital ermöglicht. Und hoffentlich dann nächstes Jahr auch mal wieder so wie früher.
Das hoffen wir auf jeden Fall. Also es soll ja auch dann nächstes Jahr im November 2022 wieder im Hilton am Münchner Flughafen stattfinden. Es gibt, glaube ich, noch bis Ende Dezember vergünstigte Tickets auf affiliate-conference.de. Und wenn ihr Geld sparen wollt, dann kauft euch jetzt noch die Tickets und ihr braucht nicht die Befürchtung haben, dass die Tickets irgendwie verfallen. Falls wir nächstes Jahr immer noch in einer Pandemie wären, dann würde natürlich ja das Ganze entweder wieder digital stattfinden oder eben nochmal verschoben werden. Aber ihr braucht da keine Befürchtung haben, dass wenn ihr euch jetzt ein Ticket kauft zu einem günstigeren Preis, dass das Geld irgendwie dann weg wäre. Also wir werden auf jeden Fall das Ganze machen und ich gehe einfach mal ganz fest davon aus und drücke da der ganzen Branche an uns die Daumen, dass wir das auch dann wirklich nächstes Jahr im November im Hilton wieder so machen können, wie wir es vor der Pandemie eben auch kannten und liebten. Dann auch im März diesen Jahres ein überraschender Führungswechsel bei Finance Ads, weil Finance Ads hat sich nämlich von beiden Geschäftsführern getrennt, von Stefan Boos und von Hakan Özal, der eigentlich auch schon ein Urgestein der Affiliate-Branche ist und der dann nach 6 Jahren bei Finance Ads das Unternehmen verlassen hat. Das war auf jeden Fall auch eine große Überraschung, denke ich mal, für viele Leute in der Branche. Dann auch im März hat das TTDSG seine erste Schatten vorausgeworfen. Also es war ja immer so ein abstraktes Thema. Jetzt wird irgendwie das Telekommunikationsgesetz mit dem Telemediengesetz zusammengeworfen und zusätzlich auch immer noch das Thema E-Privacy-Verordnung so im Hintergrund und keiner wusste so recht, was jetzt gilt und was wann umgesetzt wird und wie sich das weiterentwickelt. Und ja, im März waren dann so die Anfänge, als man wirklich intensiver über das Thema gesprochen hat. Und ja, über die konkreten Auswirkungen kommen wir später noch, wenn wir im Dezember angelangen. Aber das waren so im März die Anfänge, als man intensiver schon sich mit dem Thema TTDSG auseinandergesetzt hat. Auch im März wurde nochmal das Thema die Entwicklung des Content Commerce deutlicher. Also diese Entwicklung begleitet uns schon länger, dass mittlerweile auch Verlagshäuser ihren Traffic monetarisieren über Affiliate-Marketing und diese Verzahnung von Content-Inhalten mit Einkaufsmöglichkeiten, also Commerce, hat sich mittlerweile etabliert. Entweder weil mittlerweile Verlagshäuser auch, Content-Artikel anbieten und das Ganze mit Affiliate-Werbung monetarisieren oder eben auch aufgrund der White-Label-Kooperationen von Gutscheinseiten und Verlagshäusern wie Spiegel, Focus und so weiter oder eben auch Preisvergleicher, das ist auch so ein Trend, die eben White-Label-Kooperationen zum Beispiel mit RTL oder NTV haben. Und da gab es im März interessante Zahlen aus UK, wo nämlich Content Commerce Publisher Statistiken veröffentlicht haben, dass eben dieser Bereich ein Sales-Wachstum von 229% in UK zu verantworten hat. Die Warenkörbe um 184% angestiegen sind und die Provisionen um 42% gesteigert werden konnten. Und auch ein Case aus den USA, nämlich von einem Verlag, der heißt Future, zu dem Titel wie Techradar, PC Gamer und Marie Claire gehören. Und auch die konnten mit Affiliate-Provisionen 79 Millionen Pfund einnehmen und 20% der Gesamteinnahmen, die über Affiliate-Marketing generiert wurden. Also diese Entwicklung, dass auch Verlage Affiliate-Marketing nutzen, der hat sich auch dieses Jahr nochmal gesteigert.
Ja, absolut. Wir machen das auch. Haben im letzten Jahr eben, weil wir ja auch sehen, gerade im Display-Bereich wird es schwieriger, Kooperationen mit vielen Springer-Verticals abgeschlossen, dass wir eben entsprechend mit den Werbekunden verhandeln und dann eben redaktionelle Beiträge erstellt werden, die dann auf die Angebote der Advertiser aufmerksam machen. Und das ist ein Bereich, den wir 2022 weiter ausbauen werden. Also läuft sehr, sehr erfolgreich.
Ja. Dann hat Avon im März eine Kooperation mit SingleView veröffentlicht. SingleView ist ein Anbieter für Customer Journey Tracking, Wobei ich sagen muss, dass im Laufe des Jahres mir jetzt irgendwie keine Kampagne irgendwie aufgefallen wäre, zumindest nicht in Deutschland. Wie es in UK oder USA ausschaut, kann ich nicht sagen, aber mir ist es zumindest kein Advertiser aufgefallen, der es irgendwie Single View nutzt, um damit Customer Journey Tracking irgendwie abzubilden. Hast du da irgendwas gesehen?
Nein, ist ja auch, wir hatten es ja gerade schon mal eigentlich so das Thema Customer Journey. Ich selber bin tatsächlich auch immer ein bisschen skeptisch, wenn man eine Customer Journey Tracking isoliert auf den Affiliate-Kanal macht, sondern wenn, dann sollte man das wirklich über alle Online-Marketing-Kanäle spielen. Aber jetzt mit Awin habe ich da auch gar nichts mitbekommen. Insgesamt habe ich eigentlich keine Advertiser, die jetzt groß ihre Provisionierung da angepasst hätten oder sonstige Dinge.
Ja, dann kommen wir zum April und auch zu Ostern. Ostern war ja der Zeitpunkt, wo dann kurz nochmal dieser Oster-Lockdown im Gespräch war, wo man dann doch nochmal zurückgerudert ist. Aber das Affiliate-Netzwerk AdmeTat hat hier interessante Zahlen zu den Bestellentwicklungen in Ostern 2021 veröffentlicht. Und ja, die hatten tatsächlich ein Wachstum von 250% im Vergleich zum Vorjahr. Also auf jeden Fall, ja, konnten auch die Umsätze um 100% gesteigert werden. Also auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung, was natürlich auch nicht verwundert, weil auch zu der Zeit stationärer Handel zum Teil noch geschlossen war und einfach ganz viele auch an Ostern dann ihre Geschenke bestellt haben. Es waren über 17.000 Bestellungen an Ostern über das Affiliate-Netzwerk AdmeTat, also auf jeden Fall sehr beachtliche Zahlen, die da AdmeTat veröffentlicht hat.
Ja, überrascht mich nicht. Ja? Also wir kennen ja den Alex, cleverer Typ. Und auch in Deutschland stellt man sich ja jetzt doch durchaus stark auf. Also von daher glaube ich, dass wir von denen noch einiges erwarten können.
Genau. Dann auch im April fand dann im Bundestag eine Anhörung zum TTDSG an, also bevor so ein Gesetz verabschiedet wird vom Bundesrat. Da läuft das ja immer mehrere Stufen. Und unter anderem findet dann eben bei neuen Gesetzen auch Anhörungen statt im Bundestag. Und diese fand eben am 21.04. statt zu dem Entwurf des TTDSG. Und vorab hatte auch der BVDW hier verschiedene Punkte genannt, auf die vielleicht die Politiker achten sollten und hatten da auch darum gebeten, dass man vielleicht noch bestimmte Änderungen am TTDSG durchführt. Aber da fand auf jeden Fall nochmal eine Anhörung statt und das Ergebnis werden wir dann auch nochmal gleich besprechen. Dann auch im April ist ein neues Affiliate-Netzwerk in Deutschland gestartet, nämlich Insurance Ads, die auch zum Anbieter Consumendo gehören, zu denen ja auch Energy Ads gehören. Also Energy Ads ist ein spezialisiertes Affiliate-Netzwerk, die sich um den Energie- und Strombereich kümmert. Und Insurance Ads ist eben ein Affiliate-Netzwerk, das sich um den Versicherungsbereich kümmert. Die sind im April gestartet. Wobei ich sagen muss, da habe ich jetzt bisher auch noch nicht wirklich viel von den beiden Netzwerken gehört. Weiß nicht, hast du irgendwas mitbekommen?
Nee, ich muss sogar sagen, ich habe, als ich mir kurz mal eben durchgelesen hatte, was jetzt letztes Jahr passiert war, habe ich sogar Insurance Ads in meinen Browser eingegeben und dann kamen Consumendo Ads. Also da war wohl noch ein Insurance Ads Logo, aber so ganz habe ich mich da nicht zurechtgefunden. Mit Energy Ads sprechen wir tatsächlich, aber auch dort ist, man merkt schon, also man hat das ja auch bei ZANet und so ein bisschen gesehen, es ist eben doch nicht mehr ganz so leicht, neue Netzwerke dann auch in Deutschland zu etablieren, denn wir haben ja auch immer noch eine sehr diverse Netzwerkstruktur. Und dementsprechend ist es vielleicht dann doch nicht ganz so leicht, als neuer Player da nochmal Fuß zu fassen und einen echten Mehrwert zu bieten.
Dann kommen wir in den Mai und der Mai war der Monat, wo langsam Deutschland wieder aufgemacht hat, wo stationären Geschäfte wieder geöffnet haben, wo das Wetter besser wurde und wo sich dann so langsam die Corona-Lage auch wieder verbessert hat. Und da gab es eine Gerichtsentscheidung für E-Mail-Affiliates. Also muss man dazu sagen, dass seit der DSGVO das ganze Thema E-Mail-Marketing im Affiliate-Bereich ein bisschen zurückgegangen ist. Es gibt ein paar weniger Anbieter, viele Advertiser haben sich aus Datenschutzgründen dazu entschieden, das Thema ein bisschen zurückzufahren. Aber es gibt natürlich noch große E-Mail-Affiliates, die auch immer noch sehr erfolgreich arbeiten und die auch immer noch sehr viel Potenzial haben. Und da gab es eine Gerichtsentscheidung des Amtsgerichts Hamburg-Bergedorf. Und zwar hatte ein Anwalt selber geklagt gegen unerlaubte E-Mail-Werbung. Also er hat selber E-Mail-Werbung bekommen, die er nicht angefordert hat, und hat da auf Schadensersatz geklagt. Und das Gericht hat dem der Klage nicht stattgegeben und hat entschieden, dass eben kein Schadensersatz bei unerlaubter E-Mail-Werbung entsteht, weil, man kann das Ganze mal zitieren, demnach hat der Empfänger eine unerlaubte E-Mail-Werbung keinen Anspruch auf einen Schadensersatz nach Artikel 82 DSGVO, da die erlittene Beeinträchtigung nicht erheblich ist. Und das war auf jeden Fall ein Urteil, das für die E-Mail-Publisher sicherlich sehr hilfreich war, um das Ganze auch zukünftig besser einschätzen zu können und nicht noch mehr Leid den E-Mail-Affiliates anzutun. Dann auch im Mai hat die Vertical Ads Group weitere Anteile an der Finance Ads übernommen. Also die Vertical Ads Group hatte ja vorher schon Anteile an Finance Ads, und der bisherige Investor, der eben auch Anteile an Finance Ads hatte, nämlich Finleap, hat seine Anteile an Ralf Fischer, den Gründer von Finance Ads, verkauft, und somit liegt die Finance Ads wieder in der Hand komplett der Vertical Ads Group. Dann sind wir nochmals bei der Konsolidierung, nämlich Checkout Charlie hat ein eigenes Cashback-Portal gestartet mit ShopMate, oder ich weiß gar nicht, ob sie es selber gestartet haben oder auch übernommen haben, aber ähnlich wie eben vorher schon die Global Savings Group, die eben mit Schub ein Cashback-Portal übernommen hat, hat jetzt eben auch Checkout Charlie, zu denen ja Sparwelt und Gutscheine.de gehören, auch ein Cashback-Portal gestartet. Also auch diese Entwicklung, dass Gutscheinportale eben auch Cashback-Portale betreiben, ist sicherlich auch eine Entwicklung von 2021, die sicherlich aus Sinn der Gutscheinseiten auch Sinn machen, um damit den ganzen Bereich auch abzudecken.
Ja, ganz klar. Also dann, RTL dahinter. Oh, ja.
Dann sind wir im Juni, und im Juni hat Hakan Özal mit vier weiteren Affiliate-Experten die erste Affiliate-Marketing-Landscape für Deutschland veröffentlicht. Also eine Landscape ist ja immer so eine Übersicht, die kennt man vielleicht, wo ganz viele Logos und ganz viele Anbieter drauf sind, die in einer Branche vertreten sind. Und so eine Landscape gab es tatsächlich für die Affiliate-Branche noch gar nicht. Und Hakan hat dann eben diese Affiliate-Marketing-Landscape für die Affiliate-Branche veröffentlicht. Das heißt, ein Abbild, welche Netzwerke gibt es, welche Private-Network-Anbieter gibt es, wer sind die großen Advertiser, wer sind die Branchen, wer sind die großen Affiliate-Partner. Also sicherlich eine interessante Übersicht, die es so bisher auch noch nicht gab. Dann im Juni hat Instagram das erste Mal angekündigt, dass sie ein eigenes Affiliate-Programm veröffentlichen werden. Erstmal in den USA und dann später auch ausrollen werden in andere Länder. Wie gesagt, es wurde im Juni angekündigt. Wir kommen dann später noch dazu, wann es dann auch ausgerollt wurde. Dann auch im Juni hat Avon eine Veranstaltung, die sie eigentlich auch erst offline veranstalten worden, dann eben auch online durchgeführt, nämlich das Avon Think Tank 2021. Also es gab ja in der Vergangenheit von Avon immer verschiedene Veranstaltungen wie den Avon Travel Day oder den Avon Fashion Day oder den Avon Telco und Finance Day. Und Avon hat das Ganze jetzt zusammengelegt zu einer großen Veranstaltung, nämlich dem Avon Think Tank. Und das hat im Juni dann auch digital stattgefunden mit vielen interessanten Vorträgen. Für mich auch wieder interessant, weil ich das erste Mal, ich bin auch extra nach Berlin gefahren, ich durfte dort auch einen Vortrag präsentieren und habe dann auch vor Ort das Ganze präsentiert in einem Aufnahmestudio. Und es war auch das erste Mal so wieder in der Pandemie, dass man wieder reisen konnte. Und war für mich auf jeden Fall ein Anreiz dafür, nach Berlin zu fahren, um auch mal wieder raus zu dürfen nach vielen Monaten des Lockdowns und des Homeoffices. Im Rahmen dessen hat Avon dann auch im Juni wieder die Avon Agency Awards vergeben. Es gab drei Gewinner, nämlich Projector haben den Avon Award für den besten Support erhalten, KNU Media hat den Avon Award für die beste Performance erhalten und die Expose 360 hat den Avon Award für die beste Innovation erhalten. Dann Auch im Juni hat Avon einen Artikel veröffentlicht, und zwar ging es um das Thema Fraud. Und in dem Artikel ging es um ein Cybersecurity-Unternehmen mit dem Namen Check, das ermittelt hat, dass ca. 9% aller Affiliate-Transaktionen weltweit von Betrug betroffen sind. Ich denke, an der Stelle muss man auch nochmal erwähnen, dass Betrug generell überall in jeder Online-Marketing-Disziplin vorkommt, ob es bei Amazon, bei eBay, im Display-Bereich, im SEO-Bereich oder auch im PPC-Bereich vorkommt. Also es ist kein Affiliate-Phänomen. Aber das Unternehmen hat ermittelt, dass, wie gesagt, 9% aller Affiliate-Transaktionen weltweit von Betrug betroffen sind. Und Avon hat sich dann dazu geäußert und hat gesagt, dass ja sie ein eigenes Compliance-Team haben und dass aus ihrer Sicht der Betrugsanteil zwischen 2018 und 2020 um 40% gesunken ist. So, Ingo, und jetzt können wir gern darüber diskutieren, wie sich denn das Thema Betrug 2021 entwickelt hat. Weil meine Erkenntnis ist, aus der Betreuung von vielen Partnerprogrammen, dass leider das Thema Betrug im Affiliate-Marketing dieses Jahr nicht wirklich abgenommen hat, sondern dass wir tatsächlich feststellen müssen, dass es wieder vermehrt Fälle gab, anders als 2020 oder 2019, wo man doch wieder vermehrt Bestellungen feststellen konnte, die nicht wirklich sauber zuteilbar sind.
Ja, ich muss dir da zustimmen. Also ich betreue jetzt selber keine Affiliate-Programme, aber beschäftige mich sehr stark mit dem Thema. Werde das jetzt auch im BVDW betreuen, das Thema Quality Management und Fraud. Ich sag mal, der Betrug ist zum Teil, findet sehr perfide und sehr, sehr sophisticated statt. Also mit verschachtelten Weiterleitungen, die sehr schwer zu erkennen sind, mit Tools eigentlich schon gar nicht. Da gibt es einiges zu finden. Was man auch sagen muss, ist, dass natürlich auch Publisher, die in anderen Affiliate-Netzwerken des Betruges überführt wurden, es ihnen zum Teil zu leicht gemacht wird, über Meta-Netzwerke verdeckt oder nicht verdeckt einfach weiterzumachen. Also von daher, also aus meinen ganzen Gesprächen mit Agenturen, auch aus meinen Gesprächen mit dir, mit Netzwerkgeschäftsführungen, jetzt abseits von Avon, ist es eindeutig, dass das Betrug wieder zugenommen hat. Auch, wie gesagt, andere überführte Betrüger, die es ja nun mal auch gibt, die im großen Stil in den letzten Jahren betrogen haben, tauchen verdeckt mit anderen Firmen wieder auf. Also von daher ist es eindeutig, dass das Thema auch nicht weg ist. Wir werden uns im BVDW der Sache jetzt aber annehmen. Dieser Avon-Artikel, was ich gut fand, ist, dass man Tipps gibt, wie etwas erkannt werden kann. Auf der anderen Seite war er mir ein bisschen zu beschwichtigend tatsächlich, weil eben auch einige Betrugsmethoden sehr, sehr schwer zu erkennen sind.
Also da muss auf jeden Fall die Branche wieder mehr dahinter sein, dieses Problem wieder einzudämmen. Wie gesagt, aus meiner Sicht hat das Thema dieses Jahr eher wieder ein bisschen zugenommen. Und da müssen wir auf jeden Fall alle wieder dahinter sein, dass das Thema wieder abnimmt und nicht zu viel Platz in der Affiliate-Branche oder auch in der öffentlichen Wahrnehmung dann wieder wie vor einigen Jahren wieder einnimmt. Ich denke, das wird auf jeden Fall weiter ein Thema bleiben.
Das ist für uns alle wichtig, ja. Also Affiliate-Marketing ist so ein toller Kanal, es ist der risikoloste Kanal und es ist schade, dass einige Leute diesen ganzen Kanal, diese ganze Branche in Verruf bringen, weil sie den Hals nicht voll bekommen können, weil sie irgendwelche technischen Kniffe kennen und es ihnen egal ist, ob sie da irgendwie, das ist knallharter Betrug, der da begangen wird, ja. Und nur weil er vom Rechner stattfindet, ist das kein Kavaliersdelikt.
Ja. Dann kommen wir zum Juli und da gab es eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum Wortmarke Black Friday. Da gab es ja einen jahrelangen Kampf. Es hat jemand die Wortmarke Black Friday eingetragen und die Domain blackfriday.de hat lange gekämpft, dass die Marke wieder frei beworben werden kann. Und da hat das Bundesgerichtshof die Entscheidung des Bundespatentgerichts, wonach die Wortmarke Black Friday für die wesentlichen Dienstleistungen des Bereichs Werbung zu löschen ist, vollumfänglich bestätigt. Und der Beschluss des Bundesgerichtshofs ist damit rechtskräftig und die Marke wird für die betreffenden Dienstleistungen nun endlich aus dem Register des Deutschen Patent- und Markenamts gelöscht. Also auf jeden Fall eine gute Meldung für die Affiliate-Branche und auch für die Affiliates, die mit Black Friday werben, weil sie nun wieder Rechtssicherheit haben, dass sie das auch ja wieder machen dürfen.
Dann, überfällig.
Ja, gerne.
Ja, das war überfällig, sagte ich nur.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ja.
Dann auch im Juli hat Pinterest sich auch für Affiliates geöffnet, beziehungsweise ihren Creatoren die Möglichkeit gegeben, mit sogenannten Shoppable Pins Affiliate-Links zu setzen auf Pinterest, um damit auf Shops zu verlinken und damit Affiliate-Links zu setzen. Wobei ich sagen muss, dass mir jetzt dieses Jahr keine großartigen, irgendwie größeren Pinterest-Affiliates aufgefallen sind. Aber auf jeden Fall gibt es da jetzt eine Möglichkeit, auch auf Pinterest Links über Affiliate-Marketing zu setzen. Dann hat auch das Affiliate-Netzwerk AdMeetHat wieder eine Halbjahresbilanz in der Modebranche veröffentlicht und hier wieder Zahlen veröffentlicht. Und diese Zahlen sagen, dass die Online-Bestellungen im Bereich Fashion von Januar bis Juli 2021 um 54% gestiegen sind im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020. Und auch die Zahl der Klicks zur Jahresmitte 2021 um 31% gestiegen sind gegenüber der gleichen Periode im Jahr 2020. Das hängt sicherlich im ersten Halbjahr auch damit zusammen, dass viele stationäre Geschäfte auch im Fashion-Bereich geschlossen waren. Aber auch hier sicherlich eine positive Entwicklung auch für die Affiliate-Branche, dass auch der Fashion-Bereich hier gewachsen ist. Dann hat das Unternehmen WeCanTrack, glaube ich, ein Unternehmen aus den USA, eine internationale Studie veröffentlicht, wer denn so die größten Affiliate-Netzwerke weltweit sind. Und da gehört sicherlich, dass das größte Netzwerk weltweit nach wie vor natürlich Amazon, aber danach folgen schon Avon und CJ. Und ich glaube, das Ganze wurde ermittelt auf Basis einer Analyse, gemessen am Volumen der teilnehmenden Domains. Das heißt, die haben gemessen, wie viele Webseiten, wie viele Domains bewerben denn Partnerprogramme über ein bestimmtes Netzwerk. Und die meisten haben eben Amazon beworben, dann gefolgt Avon und CJ Affiliate. Ich glaube, das kann man so auch bestätigen, dass diese Netzwerke auch weltweit sicherlich zu den größten Playern gehören. Unter anderem sicherlich auch, weil Avon ja ShareASale in Amerika übernommen hat oder das Netzwerk in UK mit Affiliate Window und CJ schon immer ein großer Player war weltweit. Also das sicherlich auch nochmal eine Bestätigung. Dann auch im Juli fand unsere Expertenreise, Ingo, nach Malta statt. Also das heißt, Thorsten Lassosek, du und ich sind nach Malta geflogen, weil wir uns einmal die iGaming-Branche anschauen wollten, wie die im Affiliate-Marketing so ist. Und die iGaming-Industrie, da ist ja Malta sozusagen das Mekka dieser Industrie. Also das Arbeit, also 12% des Bruttoinlandproduktes in Malta wird über iGaming erwirtschaftet. Es arbeiten über 9000 Entwickler, Wettfirmen, Affiliate-Managerinnen in der iGaming-Branche bei ungefähr 350 Unternehmen. Also auf jeden Fall ein riesiger Boom. Und ja, das war für uns mal wieder eine tolle Gelegenheit, um mal wieder zu reisen. Ich glaube, für mich auch das erste Mal dieses Jahr 2021 in der Corona-Pandemie. Und ich glaube, war für uns auf jeden Fall eine schöne Reise.
Absolut. Also das siehst du mal, wie wir schon hatten mit dem Jahr. Das geht so schnell vorbei. Ich hatte gerade noch gedacht, wir waren im Mai da. Aber passt. Ja, war großartig, war sehr spannend, mal zu sehen, wie die arbeiten. Das ist ja dann doch auf gewisse Weise ein sehr ähnliches Affiliate-Marketing, aber dann doch wieder komplett anders. Und ganz interessante Leute, die das machen. Viele ja auch Deutsche, die dann nach Malta ausgewandert sind. Also die einen fühlen sich da dann wirklich sehr wohl. Andere sind wirklich nur da, weil sie dort ihr Geld verdienen. Und war auf jeden Fall ein sehr spannender Blick. Und ich bin gespannt, wo es uns dann 2022 hin verschlägt.
Genau, weil nämlich auch im Juli, nämlich am 1.7.2021, galt in Deutschland der neue Glücksspielstaatsvertrag und der hatte tatsächlich auch Auswirkungen auf die Affiliate-Branche. Weil das Ganze hat natürlich Vor- und Nachteile. Einerseits sorgt es für eine Liberalisierung des Glücksspielmarktes in Deutschland. Das heißt, mehr Unternehmen können, wenn sie eine Lizenz haben, auch ein Glücksspielunternehmen in Deutschland starten, auch ein Online-Glücksspielunternehmen. Gleichzeitig hat der Glücksspielstaatsvertrag zur Folge, dass Affiliate-Partner in diesem Bereich nicht mehr so viel dürfen, wie sie vor dem Glücksspielstaatsvertrag dürfen. Also es dürfen zum Beispiel Glücksspiele nur noch in bestimmten Zeiten beworben werden, also glaube ich in der Nacht nur und glaube ich nicht mehr zwischen 6 und 21 Uhr. Es gibt eine Obergrenze von Beträgen, die bespielt werden dürften. Es dürfen keine performanceorientierten Provisionen mehr ausbezahlt werden. Also natürlich gibt es noch Möglichkeiten für Affiliates, die Glücksspielunternehmen zu bewerben, aber auf jeden Fall sehr eingeschränkt und mit vielen Veränderungen verbunden. Also das war auf jeden Fall auch nochmal eine Entwicklung im Juli, die vor allem die Glücksspielbranche im Affiliate-Marketing getroffen hat.
Ja, was sie am meisten natürlich getroffen hat, sind diese Lifetime-Provisionen, die nicht mehr ausbezahlt werden können. Also es ist eben nicht mehr so, dass wenn du einen Nutzer wirbst als Affiliate, dass du dann an immer allen weiteren Einzahlungen, die er tätigt, da beteiligt bist. Das war natürlich eine super lukrative Sache früher für jemanden, der eine Pokerseite oder so etwas betrieben hat, einen Nutzer einmal einzuwerben und dann immer an dem mitzuverdienen. Und deswegen sehen wir natürlich auch, dass auch die Branche dort im Umbruch ist. Also die suchen auch neue Modelle. Und das war sehr interessant zu beobachten.
Dann kommen wir zum August und im August hat Publisher Discovery neue Zahlen zum Affiliate-Markt veröffentlicht. Und zwar, dass die Affiliate-Branche weltweit ungefähr 16% aller Umsätze im E-Commerce generiert und dass die Branche auch weiter wächst. Also in Zukunft wird erwartet, dass die Ausgaben für Affiliate-Marketing allein in den USA bis zum Jahr 2022 auf 8,2 Milliarden Dollar ansteigen wird. Dabei würden 80% auf den B2C-Bereich entfallen. Also auch hier nochmal eine internationale Bestätigung, dass die Affiliate-Branche wächst. Und auch interessant, es wurden da auch bestimmte Netzwerke aus anderen Ländern kommuniziert, wie zum Beispiel in Australien Commission Factory, in China Yiquifa und in Japan A8. Also wenn man sich damit beschäftigen möchte, das sind auf jeden Fall Netzwerke, die auch in anderen Ländern sehr, sehr stark sind. Vielleicht auch noch ein paar andere Zahlen. Auf die sechs wichtigsten Netzwerke entfallen 50% aller weltweiten Affiliate-Links. CJ ist gemessen am Volumen der Publisher das größte globale Netzwerk. Und Rakuten, Trade Doubler, Avon und Shareasale, die gehören dazu Avon, sind die nächstgrößten weltweit nach der Anzahl der verlinkten Publisher. Und Avon hat den größten Anteil an Backlinks mit großem Abstand. Und 20% aller Verlage arbeiten mit fünf oder mehr Netzwerken zusammen. Also das auch nochmal interessante Zahlen. Dann auch im August hat Avon einen Büroumzug für 2022 angekündigt. Und zwar wird Avon in das District Berlin ziehen. Das ist ein ja, neues Silicon Valley, kann man sagen, in Berlin, was da gerade auf 50.000 Quadratmeter entsteht und auf das viele Online-Händler wie Home24, Strato, IONOS und andere ziehen werden. Also da entsteht gerade ein neuer riesiger Bürokomplex. Und Avon soll dort im März 2022 auch hinziehen. Das wäre dann der dritte Umzug von Avon, die ja erst im Spreespeicher waren und dann jetzt aktuell im Atrium Tower am Potsdamer Platz sind. Und das ist sicherlich auch nochmal eine weitere Entwicklung von Avon.
Ja, ein Satz dazu. Also gerade das Büro am Potsdamer Platz, das hat auch irgendwie nie richtig zu Awin gepasst. Der Spreespeicher war schon noch ein ganz großartiges Büro seinerzeit.
Deswegen ist auch sicherlich eine Entwicklung dieses Jahr von Corona, dass sicherlich sich auch jetzt viele Unternehmen Gedanken machen, was machen sie denn mit ihrer Bürofläche? Ist die Bürofläche vielleicht nicht zu groß, weil ja mittlerweile viele Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten und sich diese Entwicklung sicherlich auch beibehalten wird, dass man mehr mobil arbeiten kann und gar nicht immer im Büro sein muss. Also ich weiß von Affiliate-Netzwerken in Berlin, die jetzt ihr Büro komplett gekündigt haben und nur noch ein Regus-Büro haben für Meetings oder kleinere Besprechungen. Also auch das wird sicherlich zukünftig eine Entwicklung sein, dass man diese großen Bürokomplexe auch gar nicht mehr so braucht wie vor der Pandemie.
Es wird nicht mehr so sein wie vor der Pandemie. Also dass 100% an der Zeit, 100% der Mitarbeiter da sein werden, das wird es in meinen Augen nicht mehr geben. Wir sind noch nicht mal durch die Pandemie durch, aber auch danach glaube ich das nicht. Also das ist vielleicht ein Vorteil, also dass eben auch nicht mehr so viel Bürofläche gebraucht wird. Ein kleiner Nachteil könnte natürlich auch sein, dass die Bindung und Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen dadurch auch nicht mehr diese Stärke erreichen wird, die vor der Pandemie da war.
Genau, dann auch im August wieder eine Statistik von Admitat und diesmal geht es um die Elektronikbranche. Hier stiegen die durchschnittlichen Warenkorbwerte in Europa im ersten Halbjahr 2021 um 69%, die Zahl der Bestellungen um 50%. Und dabei sind die Deutschen ihren Nachbarn voraus und haben die Zahl der Bestellungen von Elektronik und Haushaltsgeräten um 270% und ihre Menge um 143% im Vergleich zur Vorjahresperiode erhöht. Also auch da die Elektronikbranche auf jeden Fall einer der Gewinner der Pandemie und auch einer der Gewinner der Affiliate-Branche in diesem Jahr. Dann kommen wir wieder zur Konsolidierung, nämlich die Waterland Private Equity. Die haben wir ja vorhin schon mal gehört mit der Übernahme von YieldKit. Die haben nämlich im August auch das Meta-Netzwerk DigiDip übernommen. Also ihnen gehören somit eigentlich zwei der größten Meta-Netzwerke in Deutschland mit YieldKit und DigiDip. Und kurz danach, das sind wir nämlich schon im September, übernimmt die Gruppe dann auch noch Shopping24, die ja vorher zur Otto Group gehörten. Also da entsteht scheinbar wirklich ein großes, sie nennen sich Premium-Content-Anbieter, beziehungsweise auch eine Plattform für Content-Monetarisierung, Performance und Affiliate-Marketing mit YieldKit, DigiDip und Shopping24 und man darf sicherlich gespannt sein, wen sie denn als nächstes in ihre Buy-and-Build-Strategie mit aufnehmen werden.
Ja, auf jeden Fall. Also da entsteht einiges. Es macht Sinn, also für mich, die Übernahme von DigiDip. Also Glückwunsch da auch an die Sabrina Spielberger und ich hoffe natürlich, dass man die Qualität auch im Blick behält, weil es ja doch eben dann sehr viel, also eben Meta- oder Subnetzwerk da passiert. Das sollte man auf jeden Fall in den Fokus stellen, aber ansonsten sind dem Wachstum da, glaube ich, keine Grenzen gesetzt.
Dann auch im September, als man eigentlich schon dachte, im Sommer, jetzt sind dann wieder persönliche Networking-Veranstaltungen und Konferenzen möglich, nahmen die Inzidenzzahlen langsam wieder zu. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, im September und dann auch im November weitere digitale Veranstaltungen zu starten, nämlich den Affiliate Conference Club Meetup. Der fand am 30.09. das erste Mal statt mit fast über 150 Teilnehmern auf verschiedenen Vorträgen und Networking-Veranstaltungen. Also auch diese Entwicklung, digitale Veranstaltungen, Network-Veranstaltungen haben uns eigentlich das komplette Jahr 2021 begleitet. Genauso begleitet haben uns dieses Jahr der enorme Fachkräftemangel, nicht nur in der Online-Branche, sondern eben auch in der Affiliate-Branche. Bedeutet, die Affiliate-Branche erlebt einen Boom, auch durch die Pandemie. Generell die ganze Online-Branche erlebt einen Boom. Und so viel Umsätze, die es gerade gibt und so viele Werbeausgaben, wie es gibt, dementsprechend braucht es natürlich auch Experten, die dieses ganze Wachstum irgendwie abbilden können. Und dementsprechend haben wir dieses Jahr enorm gemerkt, dass in der Branche einfach viel zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Werk sind, um diese positive Entwicklung irgendwie handeln zu können. Deswegen hat sich der Fachkräftemangel nochmal enorm verstärkt dieses Jahr und wird sich meines Erachtens auch noch weiter verstärken. Und das war auch der Grund, warum wir dann im September auf affiliateblog.de ein eigenes Jobportal gestartet haben, um dort auch Stellenanzeigen für die Affiliate-Branche zu veröffentlichen. Aber wie gesagt, das ist sicherlich auch eines der wichtigsten Themen dieses Jahr und auch 2022, der Fachkräftemangel in der Branche.
Ja, ein ganz, ganz entscheidendes Thema. Wenn man weiter wachsen möchte und man hat das Personal nicht dafür, dann wird das Wachstum entsprechend abgewürgt. Und es ist natürlich auch, Digitalexperten werden in den Unternehmen jetzt verstärkt gesucht. Also ich merke das auch häufiger, dass Netzwerkmitarbeiter oder Agenturmitarbeiter jetzt dann eben direkt in die Industrie wechseln oder zu Handelsunternehmen. Und dementsprechend so der Output an neuen Mitarbeitern kommt da einfach nicht hinterher. Und da müssen wir alle für sorgen, dass sich das verbessert.
Genau, dann, was im März schon angekündigt wurde, wurde jetzt im September gestartet, nämlich Instagram startet in den USA sein eigenes Affiliate-Tool, den Affiliate Marketplace bei Instagram. Was bedeutet das? Creator, also Influencer, bei Instagram Affiliate-Marketing betreiben können. Wichtig ist, dass das Ganze nur funktioniert, wenn die Advertiser einen eigenen Instagram-Shop auf Instagram betreiben. Das Ganze erst mal in den USA gestartet und soll dann auch irgendwann weltweit ausgerollt werden. Aber da kann man auf jeden Fall gespannt sein, ja, welches Potenzial da letztendlich auf Instagram entsteht. Wie gesagt, man braucht einen Instagram-Shop, um damit Affiliate-Marketing auf Instagram zu betreiben. Man zahlt dafür auch eine variable Provision, ähnlich wie es bei den Affiliate-Netzwerken ja auch ganz normal ist. Und ja, Influencer haben die Möglichkeit, dann weiter Werbung zu betreiben. Also auch das bleibt spannend zu sehen, ob da sozusagen eine Konkurrenz entsteht zum klassischen Affiliate-Marketing. Dann sind wir im Oktober und da hat sich dann Instagram nochmal weiter geöffnet für Influencer. Und zwar haben sie den Link-Sticker eingeführt, was bedeutet, dass es ja bisher nur möglich war, für Influencer oder Influencerinnen mit mehr als 10.000 Follower, dass sie dann externe Verlinkungen, zum Beispiel in den Stories, hinzufügen. Und mit dem neuen Link-Sticker ist das jetzt für alle Instagram-Teilnehmer möglich. Man braucht keine 10.000 Follower mehr. Das heißt, man kann schon mit 5 Followern sozusagen Verlinkungen durchführen. Und damit besteht natürlich für die Affiliate-Branche nochmal weiteres Potenzial, dass man einfach auch nach Kanälen suchen kann bei Instagram, nach Influencern, die vielleicht auch noch kleiner sind, die dann vielleicht auch noch Produkte bewerben wollen auf Affiliate-Basis. Also hier hat man nochmal die Möglichkeit, neu zu scouten und wieder eine neue Reichweite zu generieren, die es so bisher noch nicht gab. Dann kommen wir schon zum November und November ist ja immer einer der stärksten Monate des Jahres überhaupt, weil dort nämlich der Black Friday stattfindet. Und da gab es Anfang November eine erste Studie des Marktforschungsunternehmens Apinio mit Black Friday, die erstmal analysiert haben, wie sich denn generell Black Friday entwickelt. Und da haben 97% der 1.000 Befragten angegeben, dass sie Black Friday auf jeden Fall kennen als Shopping-Event. Und 76% der Befragten haben angegeben, dass sie am Black Friday auch etwas einkaufen wollen. Dann allerdings war Black Friday und dann musste man allerdings feststellen, dass das Umsatzvolumen doch nicht so hoch war, wie vielleicht erwartet war. Also auch hier hat Admitat wieder Zahlen veröffentlicht zum Black Friday. Und nach ersten Schätzungen ging das Umsatzvolumen in diesem Jahr am Black Friday weltweit leicht zurück auf 8,9 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Wobei man hier sagen muss, es ist natürlich das komplette Umsatzvolumen nicht nur online, sondern auch offline. Und online natürlich immer noch einen erheblichen Anteil macht. Und da war die Erkenntnis, dass in Deutschland die Zahl Bestellungen online bei Admitat um 17% gestiegen ist, die Bestellmenge um 21% gestiegen ist im Vergleich zum Tag davor und auch der durchschnittliche Bestellwert um 4% gestiegen ist und die Hälfte des Umsatzes tatsächlich aus Online-Marktplätzen kamen. Das heißt, ein erheblicher Teil der Nutzer, nämlich 30%, entschied sich für den Kauf auf Empfehlungen von Online-Medien und Internet. Also selbst wenn insgesamt, sage ich mal, das Umsatzvolumen von Black Friday weltweit ein bisschen zurückgegangen ist, stiegen jetzt zum Beispiel bei Admitat die Einnahmen deutscher Advertiser am Black Friday trotzdem um 48% im Vergleich zum Tag davor. Also auf jeden Fall immer noch einer der wichtigsten Tage des Jahres für die Affiliate-Branche.
Ja, auf jeden Fall. Und woran das liegt, dass der Black Friday vielleicht jetzt gar nicht mehr, sagen wir, dieses Mega-Wachstum hat, ist natürlich, weil das auch alles nochmal extra aufgeblasen wird. Ja, es gibt die Black Week, Es gibt nochmal den Cyber Monday und so verwässert man natürlich auch ein bisschen diesen eigentlich einen Tag, den Black Friday, auf den alles zuläuft. Viele Angebote sind ja dann auch schon eine Woche vorher verfügbar und dementsprechend wundert es mich dann nicht, dass das Wachstum dann nicht gigantisch ausfällt. Wenn wir aber jetzt die Admeter-Zahlen von 48% mehr nehmen, dann ist es ja trotzdem ein imposanter Wert.
Genau, und dann nochmal eine Konsolidierung im November, nämlich das österreichische Unternehmen, die Webgears-Gruppe, übernimmt Sparheld, also nochmal eine Gutscheinseite. Also und zu Webgears gehört ja unter anderem Gutscheinsammler.de und auch viele White-Label-Partnerschaften mit Axel Springer, mit Bild.de, Computerbild und Welt.de. Und Sparwelt gibt es auch schon relativ lang, sind in verschiedenen Ländern aktiv, also auch hier nochmal eine Konsolidierung. Dann hat auch im November wieder die zweite Affiliate-Konferenz Digital Meetup stattgefunden, auch wieder mit interessanten Vorträgen von Ralf Fischer von Retail Ads und Christian Bünder von Bellboon. Und ja, dann kommen wir auch schon zum Dezember. Und da war dann letztendlich am 1.12. die Umsetzung des neuen TT-DSG. Und die hatte ja wirklich uns das ganze Jahr über begleitet und greift ja schon mal der E-Privacy-Verordnung vor, die immer noch nicht europaweit verabschiedet wurde, die nach wie vor wie so ein Damoklesschwert über Europa hängt, wo man immer mal davon ausgeht, okay, nächstes Jahr ist es soweit, aber darüber sprechen wir, glaube ich, schon seit 5 Jahren, dass es nächstes Jahr soweit ist. Deswegen hat Deutschland schon mal vorgegriffen und wie gesagt, das Telemediengesetz und das Telekommunikationsgesetz zusammengeführt, um damit Richtlinien für die digitale Welt zu definieren, wie man zum Beispiel mit den Cookies umgehen muss. Wobei man auch sagen muss, wenn irgendwann mal die E-Privacy-Verordnung kommen sollte, dann würde diese wiederum das TT-DSG obsolet machen, weil das europäische Recht über dem deutschen Recht steht in diesem Bereich. Aber jetzt ist es erstmal so, jetzt gilt ab dem 1.12. das TT-DSG. Und da würde mich mal interessieren, Ingo, ob du denn der Meinung bist, dass das große Auswirkungen auf die Affiliate-Branche hat. Weil was man ja schon feststellen kann, dass die große Apokalypse, die uns manche die letzten Monate mitteilen wollten, erstmal so jetzt nicht eingetroffen ist.
Nee, das ist richtig. Aber wir wissen eben auch noch nicht hundertprozentig, ob sich jetzt alle dann auch konform zum TT-DSG verhalten. Also grundsätzlich müssen wir ja festhalten, dass irgendwo ein Konsent des Nutzers herkommen muss. Und es ist ja trotzdem nicht wirklich klar den Leuten, wann muss dieser Konsens stattfinden. Also ist es, wenn der Affiliate auch nur einen Textlink auf seiner Website hat und auf diesen Link geklickt wird, muss dann entsprechend ein Konsens schon eingeholt werden. Ich sage nein, weil das Cookie ja erst nach dem Klick gesetzt wird. Da gibt es aber auch zum Beispiel in den Awin-AGB grundsätzlich was anderes stehen. Trotzdem funktioniert es ja auch bei Awin. Also von daher, es ist immer noch so viel Rechtsunsicherheit im Markt. Es gibt auch Leute, die sagen, jetzt seit dem 1.12. müsste auf dem Consent-Layer ein Ablehnen-Button in der gleichen Größe und Farbe.
Aber das ist ja final noch nicht entschieden, gerichtet.
Das ist, nein, also meiner Meinung nach steht das in dem Gesetz auch nicht drin, ob dieser Ablehnen-Button da sein muss. Aber es gibt Datenschutzbehörden der Länder, die ja auch noch wieder alle sehr unterschiedlich agieren, die das sagen. Also es ist ja immer noch nichts wirklich klar an der Stelle. Grundsätzlich sage ich aber, wenn ein Affiliate einen Affiliate-Link platziert und quasi dann findet die Cookie-Setzung nach dem Besuch der Affiliate-Seite statt und dementsprechend ist das in Ordnung, dass er dann keinen Consent einholt. Bin also aber auch kein Rechtsberater.
Der große Unterschied ist ja, dass es, sagen wir, vor dem 1.12., also vor dem TT-DSG, haben sich ja viele Advertiser darauf berufen, dass sozusagen Affiliate-Marketing berechtigtes Interesse zuzuordnen ist, weil Tracking-Cookies eben nicht zur Profilbildung, sondern zur Zuordnung der Provisionen für Publisher genutzt werden. Und deswegen konnte man sich da bisher auf berechtigtes Interesse berufen und sozusagen damit die Affiliate-Cookies auch technisch notwendig zum Teil oder funktionell zuweisen, was jetzt eben faktisch mit dem TDDSG nicht mehr geht. Das heißt, es sind keine technisch notwendigen Cookies mehr, sondern man muss sie wirklich als Marketing-Werbe-Cookies einstufen und dementsprechend ist das Opt-in aus Advertiser-Sicht definitiv notwendig. Das heißt, jeder Advertiser muss jetzt nochmal seine Infrastruktur überprüfen, sollte sein Tracking überprüfen, sollte überprüfen, wie er denn die Affiliate-Cookies in seinem Consent-Management-System hinterlegt hat, eingestuft hat und vor allem, was denn auch passiert mit den Cookies oder mit den, was die Folgen sind, wenn ein Nutzer die Cookies nicht akzeptiert, weil das müsste ja auch bedeuten, dass dann das Affiliate-Tracking nicht ausgespielt werden darf. Also diese Prozesse muss man jetzt dringend als Advertiser überprüfen. Ich sehe es wie du, dass wenn man als Advertiser ein First-Party-Tracking einsetzt, dass dann der Affiliate nicht zwingend das Cookie einholen muss, also das Consent einholen muss, weil letztendlich dann der Advertiser in der Pflicht ist, als Auftragsverarbeiter sozusagen das Consent einzuholen, weil er sozusagen die Daten übergibt. Und der Affiliate, der letztendlich keine Daten übergibt. Anders ist es ein bisschen, wenn man noch ein altes Third-Party-Tracking auf seiner Seite einsetzt, dann ist es ein bisschen anders. Zum Teil ist es auch anders bei einzelnen Netzwerken, wie zum Beispiel Avin, die ihre Publisher dazu verpflichten, das Opt-in einzuholen und dann zu übergeben. Inwieweit das rechtlich haltbar ist, kann ich jetzt nicht bewerten. Aber auf jeden Fall, was man zusammenfassen kann, dass der Advertiser auf jeden Fall das Opt-in einholen muss, wenn er Affiliate-Marketing betreibt. Und was ja auch spannend ist, dass es im TDDSG unter § 26 eine neue Regelung gibt, nämlich zur Einwilligungsverwaltungssystemen. Und das ist ja ein Thema, was für die Zukunft auch nochmal enorm spannend ist, weil damit gemeint sind sogenannte Personal Information Management Systeme, auf kurz PIMS. Und gemeint sind damit Systeme bzw. auch Softwareanwendungen, die der Nutzerschaft mehr Kontrolle über ihre personenbezogene Daten geben sollen. Das heißt, Besucherinnen und Besucher von Webseiten sollen damit zukünftig auf ihren Endgeräten und nicht wie bisher in ihren Browser-Einstellungen bzw. über Cookie-Banner speichern und einwilligen können, wofür sie sozusagen ihre Zustimmung geben. Und diese sogenannten PIMs sind aktuell noch nicht verabschiedet, sondern diese Dienste müssen erstmal ausdrücklich anerkannt und zertifiziert werden. Und diese Anerkennungsverfahren setzt eine Rechtsverordnung der Bundesregierung voraus, die noch nicht da ist. Und von dem her kann es noch sehr lange dauern, bis diese PIMs auch mal kommen. Aber wenn es mal der Fall sein sollte, was würde das denn für die Affiliate-Branche bedeuten? Weil das würde ja bedeuten, dass es dann nicht mehr diese Cookie-Banner geben müsste, sondern dass jeder Nutzer über eine Software sagen könnte, ob er generell Werbe-Cookies akzeptiert oder nicht.
Ja, das ist, man sieht, was für ein komplexes Thema das ist. Also es hat so viele Ebenen und Facetten, wie du sagst, einmal Consent einholen oder nachweisen, dass der Consent da ist. Das sind ja auch nochmal zwei Paar Schuhe. Also einmal als Advertiser den Consent zu haben, aber dann auch auf Nachfrage nachweisen zu können, dass der Consent da ist. Also grundsätzlich bin ich ein Fan von einer Vereinfachung. Auch die NetID so als Login-Allianz zielt ja auch so ein bisschen dahin, dass man zentraler speichern kann, ob man irgendwelche Einwilligungen gibt oder nicht. Ich habe noch niemanden getroffen, der diese Consent-Banner großartig findet oder nicht nervig. Die meisten Menschen verstehen sie nicht. Also von daher brauchen wir da Lösungen. Ob sich das jetzt, wenn diese PIMs kommen, negativ auswirkt, weil die Leute dann einfach einstellen, nee, ich möchte das alles gar nicht haben, das muss man natürlich abwarten. Und ähnlich ist das, wenn wir jetzt wieder nochmal an diesen Ablehnen-Button auf dem Consent-Layer denken. Also wenn jetzt rauskommt, es muss ein gleich gefärbter, gleich großer Ablehnen-Button auf den Consent-Layern erscheinen, dann kann man sich sicher sein, dass die Consent-Quoten astronomisch einbrechen werden, was ja nicht nur das Affiliate-Marketing betrifft. Ja, das betrifft das Programmatic-Advertising in gigantischer Weise. Alle personalisierte Werbung, Retargeting etc. ist dann völlig unmöglich. Da geht es um Monetarisierung von Webseiten, also von Mediaverlagen und so weiter. Da hängt so viel dran und es ist immer noch alles so unklar und so schwammig. Das ist eigentlich ein furchtbarer Zustand.
Von dem her würde ich sagen, diesem komplexen Thema und dieser schweren Kost schließen wir auch den Dezember ab. Und wenn man so das Jahr zusammenfasst, würde ich sagen, 2021 war geprägt neben Corona natürlich von vielen digitalen Veranstaltungen. Da leider wieder persönliches Networking nur im ganz kleinen Rahmen möglich war. Das Jahr war geprägt von vielen Personalentscheidungen, vor allem auf Netzwerkseite bei Avon Finance Ads und Co., aber auch von einigen Konsolidierungen. Viele Publisher haben sich zusammengetan. Es gab einige Private Equity Anbieter, die Unternehmen aufgekauft haben. Auch das war eine Entwicklung dieses Jahr. Der Bereich Content Commerce hat nochmal zugenommen. Mehr Verlage nutzen Affiliate Marketing. Der Fachkräftemangel hat uns aufgrund des Wachstums auf jeden Fall sehr begleitet dieses Jahr. Und abschließend natürlich nochmal die rechtlichen Änderungen, was TTDSG anbelangt, aber auch was weitere Browser-Einschränkungen hinsichtlich Tracking anbelangt, haben uns dieses Jahr begleitet. Wie fällt denn dein Fazit für dieses Jahr so aus?
Ja, es ist echt ein interessantes Jahr. Also insgesamt finde ich es sehr schade. Wir haben uns in den früheren Jahren halt auch im Affiliate-Marketing immer sehr viel mehr über technologische Weiterentwicklungen und solche Dinge unterhalten und kämpfen da eben seit 2 Jahren oder länger fast jetzt eigentlich nur noch damit rum, ob wir die Basis des Affiliate-Marketings so weiterhin nutzen können oder nicht. Also wie halten wir überhaupt das Businessmodell am Laufen durch so viel äußere Einflüsse, auf die wir keine Möglichkeiten haben, wirklich einzugreifen, die auch in ihrer Idee eigentlich gar nicht das Affiliate-Marketing betroffen haben, sondern es ging ja um. Ich sage mal, Retargeting ist ein Faktor des Affiliate-Marketings, aber war natürlich auch ein großer Auslöser, warum es überhaupt zu diesen Datenschutzdiskussionen gab. Und es ist zusammen mit der Corona-Pandemie, hat es schon schönere Jahre gegeben, sage ich mal, in dieser Branche zu arbeiten. Es macht es zwar spannend und so weiter, aber es wäre halt echt toll, wenn wir in den nächsten Jahren mal wieder mehr uns um Wachstumsthemen, um Technologie und solche Dinge kümmern könnten, um neue Businessmodelle im Affiliate Marketing. Das kam mir ein bisschen zu kurz.
Dann lass uns auch gerne auch nochmal einen ganz kurzen Ausblick auf 2022 werfen, auch wenn ich jetzt den Ergebnissen unserer Trendumfrage noch nicht vorgreifen möchte. Da werden wir sicherlich nochmal einen eigenen Podcast dann im Januar, Februar dazu machen mit den Ergebnissen. Und auch an der Stelle nochmal die Bitte an euch, nehmt gerne an der Umfrage teil. Desto mehr Umfrageteilnehmer wir haben, desto ein besseres Bild ergibt sich für die Trends 2022. Ihr findet die Umfrage auf affiliateblog.de. Aber lass uns doch mal schauen, was denn 2022 passieren könnte. Also zum einen glaube ich persönlich, dass mit der zunehmenden Impfquote, auch mit den Booster-Impfungen, dann hoffentlich sich das Ganze hoffentlich wieder positiv entwickelt, dass wir dann vielleicht nach dem Frühjahr schon langsam ein Ende der Pandemie dann hoffentlich sehen werden, außer die neue Mutation wird doch schlimmer, als es vielleicht momentan noch scheint. Das ist schwer abschätzbar, aber viele hoffen ja, dass dann wirklich Ende Frühjahr eine Besserung in Sicht scheint. Das zum einen. Zum anderen glaube ich, dass die Affiliate-Branche weiter wachsen wird von den Umsätzen her. Viele Menschen, die jetzt durch die Pandemie auf online gewechselt sind, ein großer Teil davon wird auch weiterhin online einkaufen. Das kommt natürlich auch dem E-Commerce weiter zugute und dementsprechend auch der Affiliate-Branche zugute. Ich glaube, dass wir uns weiter mit den rechtlichen und datenschutzrechtlichen Voraussetzungen uns darum kümmern müssen und schauen müssen, wie sich das Ganze entwickelt. Es wird sicherlich auch eine Entwicklung sein, seinen eigenen Consent Management Banner zu optimieren, so zu optimieren, dass die Akzeptanzquote möglichst hoch ist. Es bleibt spannend, ob jetzt dann doch mal Bewegung in die Privacy-Verordnung kommen wird in den nächsten Jahren und wann es dann soweit wird, dass die dann auch umgesetzt wird. Aber im Großen und Ganzen bin ich da positiv für 2022, dass es ein gutes Jahr für die Affiliate-Branche wird und dass es auch hoffentlich ein gutes Jahr wird mit weniger Corona und mehr Freiheiten. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Was glaubst du denn, was nächstes Jahr passieren könnte in der Affiliate-Branche?
Ja, also im Großen und Ganzen stimme ich dir zu. Zu Covid mag ich nicht mehr so gerne Prognosen abgeben, weil ich eigentlich auch letzten Winter schon gehofft hatte, dass das irgendwo Sinn macht mit den Impfungen und so weiter, wenn jetzt alle geimpft sind, dass wir aus der Nummer mehr oder weniger raus sind. Von daher hoffe ich, kann ich einfach nur hoffen, dass es genauso eintritt, wie du sagst. Nein, ich glaube schon, dass 2022 mehr Klarheit über die rechtliche Situation dann auch herrschen wird. Also, dass man wirklich dann auch weiß, wann muss die Einwilligung des Nutzers vorliegen. Also, dass wir dann wieder mal ein Konstrukt haben, mit dem man arbeiten kann, auf dessen Basis man arbeiten kann, um sich eben wieder über technologische und andere Weiterentwicklungen Gedanken machen zu können. Ich glaube auch, dass Affiliate-Marketing, wenn das mit dem Tracking alles weiter vernünftig funktioniert, deutlich wachsen wird. Es wird neue Publisher geben, wie die Medienhäuser, die verstärkt auf Affiliate-Marketing setzen werden. Und dementsprechend sehe ich eigentlich sehr positiv in die Zukunft. Und ich glaube auch, dass also der Handel, der stationäre Handel, der wird weiter leiden, tut er ja jetzt auch schon wieder durch die 2G Plus-Regelung. Und so ähnlich wie nicht mehr die Mitarbeiter ins Office in vollem Umfang zurückkehren werden, werden auch die Kunden nicht mehr in vollem Umfang in den stationären Handel zurückkehren. Und dementsprechend wird das Online-Marketing oder auch das Affiliate-Marketing davon profitieren.
Ingo, ich danke dir für 80 Minuten Jahresrückblick 2021. Aber es war auch ein sehr langes Jahr, in dem viel passiert ist, auch wenn es uns allen kürzer erscheint, als es wirklich war. Ich wünsche dir und allen Hörerinnen und Hörern von Affiliate Musics ein tolles Weihnachtsfest. Bleib gesund, einen tollen Rutsch ins neue Jahr, dass nächstes Jahr ein tolles Jahr auf jeden Fall für uns alle wird, mit weniger Corona. Und ja, bleibt unserem Podcast weiterhin treu. Gebt uns gerne ein Like auf den verschiedenen Podcast-Plattformen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das kommende Jahr. Und ja, genießt die Weihnachtsfeiertage. Ciao.
Ciao. Schönes Weihnachten.